Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal endlich wieder mal aus der Sparte der Gadgets und mit dabei auch endlich wieder mal das komplette Trio. Zum einen einen wunderschönen guten Morgen in Richtung Deutschland. Nach Hause, so wie sich angehört hat.
Jupp, schönen guten Abend, zu Hause vom Sofa, der übliche Platz.
Dann auch einen guten Morgen in Richtung Österreich, Wien, Jan.
Ja, auch zu Hause aus dem Büro, hallo.
Wir sprechen heute über ein neues Gadget, was im September diesen Jahres vorgestellt wurde, oder besser gesagt über zwei Gadgets. Einmal ein iPhone 8 Plus und zweimal ein iPhone X. Wir möchten aber zuerst mit den Gemeinsamkeiten einsteigen, weil die beiden Telefone, auch wenn sie optisch ein bisschen anders ausschauen, haben doch ein paar Dinge auch gemeinsam. Mit was möchten wir da beginnen?
Ich glaube, im ersten Mal vor allem, also gemeinsam haben sie klar irgendwie Prozessor und Core, aber das ist irgendwie runterzurattern, macht ja, glaube ich, wenig Sinn, jetzt irgendwie zu sagen, ja, beide haben einen A11 Bionic. Das können wir dann ja in unserer Nutzererfahrung vielleicht berichten, was das tatsächlich heißt. Was aber mal groß neu ist, sind zwei Ladetechnologien, die alle drei Geräte bekommen haben. Einerseits halt mal endlich Fast Charging, andererseits aber auch eben drahtloses Laden.
Fast Charging. Ein Ding, was ja nicht out of the box funktioniert, Achim.
Fast Charging? Inwiefern?
Ja, weil dieses Teil, was man in die Steckdose schiebt, nicht so viel liefern kann, so, wie es sollte. Okay. Für Fast Charging.
Ja, gut, aber
man darf ja da nochmals ein Hunderter in die Finger nehmen.
Ja, ich dachte, du meinst das Telefon. Das Telefon kann es ja out of the box.
Das Telefon kann es, ja. Aber mit all dem, was du bekommst, kannst du es nicht nutzen, so wollte ich sagen.
Ja, gut. Das ist ja jetzt nichts Neues. Mit all dem, was ich bekomme, kann ich es ja auch nicht an meinem neuen MacBook anstöpseln.
Das ist gleich mein zweiter großer Kritikpunkt immer ist.
Der fehlende USB-C. Ausgang quasi am Kabel.
Ja, oder ein Adapter zumindest oder irgendwas, dass ich halt ihre beiden Flaggschiff-Geräte, wenn ich irgendwie schon 3.500 Euro in die Hand nehme, dann tatsächlich auch verbinden kann, wenn ich schon von einem Hersteller
also,
komme.
Wir
Apple war ja immer so grad groß dafür im eigenen Ökosystem, dass es schön muckelig ist, ist es aktuell nicht.
Also wenn wir jetzt gerade schon irgendwie die kleine Seitennotiz machen und gerade vom Fast Charging abgehen, da habe ich mir heute eigentlich auch noch Gedanken zu gemacht, weil eigentlich, ich meine, es ist ja alles integriert, die haben ja alle Infos von mir. Die wissen ja im Regelfall, wenn ich es jetzt bei Apple hole, ich habe es jetzt über die Telekom geholt, deswegen kann ich vielleicht nachvollziehen, dass es dann vielleicht ein bisschen komplexer ist. Aber wenn ich die Dinge alle bei Apple kaufe, dann ist ja meine Apple-ID, die wissen ja, welche Geräte ich habe, vielleicht sind die ja sogar noch in der iCloud alle verknüpft, tralala. So, dann müsste eigentlich die interne Logistik greifen, dass der sieht, ui, der hat ein aktuelles MacBook und mir dann einen SKU rauspickt, mit einem USB-C-Kabel. Das finde ich modern, cool und durchdacht.
Sie wissen es ganz offensichtlich. Ich habe alles über die Apple Store App gekauft und weiß, was mir als erstes empfohlen hat. Passend zu Ihrem MacBook Pro und Ihrem neuen iPhone X ein Apple USB-C auf Lightning-Kabel. Und da kommst du dir halt echt gehörnt vor.
Ja.
Ach, solange sie dir nicht Kopfhörer über 3,5 mm Klinkenstecker andrehen möchten.
Ja, und ich meine, den blöden Klinkenstecker, der wird wieder mitgeliefert.
Der wird mitgeliefert. Ich habe den nach circa 3,5 Wochen das erste Mal und das einzige Mal überhaupt gebraucht. Ich komme ja vielleicht, wenn wir da noch kurz drauf eingehen möchten, ich komme ja vom iPhone 6S her. Ihr habt ja schon ein Jahr ohne Klinkenstecker gelebt.
Ja, das kommen wir mal zum Thema wieder zurück, oder? Fast Charging unterstützt das Ding eigentlich USB-C Power Delivery. Das heißt, dieser ganze Zirkus mit Fast Charge, Dash Charge und wie auch immer es bei allen anderen Herstellern heißt, ist mal auf jeden Fall Essig. Die Begründung ist relativ easy, weil das größtenteils selbstgeschrickte Standards sind, die noch dazu von Qualcomm kommen. Mit Qualcomm ist man gerade in einem riesen Rechtsstreit, das will man nicht. USB-C Power Delivery verwenden sie im MacBook Pro und ist halt der offenste und auch stärkste Standard von allen. Unterstützt werden bis zu 29 Watt maximal. Das ist die Leistung, die das USB-C-Netzteil fürs MacBook liefert. Du brauchst dann noch dazu ein originales USB-C auf Lightning-Kabel. Kaufpreis original sind 90 Euro, wenn du beides zusammenkaufst. Es gibt aber auch Lösungen von Drittherstellern, was angenehm ist, weil es ein offener Standard ist. Die sind dann deutlich günstiger.
Was heißt denn das Original-Kabel?
MFI-zertifiziert.
Also ich kann nur das Apple-Kabel benutzen?
Ja, das ist das Problem. Es gibt keine anderen, die MFI-zertifiziert sind. Dementsprechend empfehle ich immer das MFI-Kabel beziehungsweise das von Apple. Es gibt keine MFI-Kabel USB-C
auf Lightning. Ich benutze halt seit einem Jahr ein USB-C auf Lightning, halte hier so ein 15-Euro-Teil irgendwie, was ich mir aber immer so mal geholt habe direkt, damit ich es halt hier am MacBook laden kann.
Das Amazon-eigene?
Nein.
Nicht?
Amazon hat auch keines.
Auch keines.
Ich benutze seit Jahren ein 2-Euro-Kabel. Das gab es, bevor es das von Apple überhaupt gab. Ich komme vom MacBook, vom allerersten, wo sie das erste Mal auf USB-C gegangen sind. Und da hatten sie noch gar kein eigenes Kabel. Das Kabel, das ich mir damals geshoppt habe, hat 3 Euro gekostet. Das funktioniert auch, ja. Aber es gibt halt keine zertifizierten. Da muss man halt jeden immer darauf hinweisen. Das ist doch für die Hörer. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Es gibt keine zertifizierten, aber es funktioniert noch nicht zertifiziert. Es kann natürlich irgendwann sein, dass es euch rausschmeißt und dass es nicht mehr geht. Wie immer, auf euer eigenes Risiko.
Ja, aber jetzt mal, kritisch hinterfragt. Hat man das gebraucht? Hat die Welt darauf gewartet? Also ernsthaft, also wenn ich normale Lightning anstöpsle, dann ist das Ding, finde ich, relativ zackig voll. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich den Ömmel da mitnehmen muss vom MacBook halt, das ist ja auch ein Riesenteil. Also im Vergleich zu einem normalen USB-Charger.
Zu dem ganz dünnen.
Oder zu dem Zwischending, halt, was beim iPad bei ist. Also ernsthaft, da hätte ich keinen Bock zu.
Ich pflichte dir da in dem Sinn bei, dass ich selten einen Fall gehabt hätte, wo ich irgendwie nur, sagen wir, eine halbe Stunde oder eine Stunde eine Steckdose zur Verfügung gehabt hätte, wo ich es nicht geschafft habe, das iPhone so stark zu laden, dass ich nachher wieder bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder an eine Steckdose kommen habe können oder meinen Adapter oder was auch immer, dass ich da keinen Strom gehabt hätte. Das hat es bei mir nie gegeben. Also ich konnte immer genügend Strom saugen über die normale Geschichte, also ohne Fast Charging. Somit, ja, ich bin zufrieden, dass das Teil, was man eben in die Wand steckt, den Adapter, sehr so klein ist, ja.
Da habe ich jetzt mehrere Sachen gleich, den Adapter, der dabei ist, finde ich eine absolute Frechheit und Beleidigung aus vielerlei Gründen. Das Ding lädt auf 5 Watt, das ist nicht mal die Leistung, die QI bringt. Den 12 Watt Adapter von einem iPad hätten sie mir dazugeben können, ruhig bin ich der Meinung und das wäre für mich ein guter Kompromiss. Und der reicht für mich auch. Ich brauche Fast Charging fürs iPhone auch nicht, weil es eh so auch schnell genug lädt an einem 12 Watt Adapter zumindestens. Und auf der anderen Seite, dank der zweiten Verbesserung, brauche ich Fast Charging fast gar nicht mehr, weil ich mir relativ viel über G jetzt mittlerweile wettmache, wo ich sehr gerne habe und sehr viel nutze. Das ist aber schon seit längerem so, ist das iPad. Das iPad Pro kann das ja auch schon und das lädt halt wirklich irre lange sonst. Und da ist mit Fast Charging halt echt wesentlich angenehmer. Beim iPhone brauche ich es jetzt auch nicht so wirklich.
Oder du hast gerade angesprochen, Wireless Charging. Etwas, was bei mir zumindest als wie heißt das Ding, als Ladestation schon lange auf dem Schreibtisch liegt, für ein älteres Samsung, das 6S war das, glaube ich, oder S6, wie das immer hieß. Ja, etwas, was ich sehr gerne nutze und auch so, ja, nicht missen wollen würde, weil einfach kurz mal drauflegen, währenddem ich eben im Büro bin, ob das jetzt da oder da liegt, spielt für mich nicht so eine große Rolle. Wie habt ihr das wahrgenommen, Wireless Charging?
Ja, gehört für mich fast zur besten Funktion beim neuen iPhone. Also finde ich super.
Ja, die Android-Welt wird jetzt lachen. Die haben das schon länger.
Ja, das sagen viele. Aber wer hat es genutzt von denen? Weshalb gab es bis jetzt nur so 3 Pucks?
Ja, weil die Zubehörer nicht draufgesprungen ist. Aber in dem Fall muss man halt neidlos anerkennen, dass die Android-Welt das länger hat, dass die es offensichtlich mehr oder minder erfunden haben oder früher integriert haben. Und genauso gut konnten wir Apple. Das ist kein Fall, wo Apple drauf gewartet hat, bis es funktioniert hat. Nee, das funktioniert schon länger. Ja. Das war einfach Sturheit von Apple. Und ich habe es früher immer wieder belächelt, weil ich mir meinte, ach Gott, das geht so langsam und du hast Energieverluste und die Dinge werden warm. Ach Gott, das ist alles nervig. Nein, ich habe mich absolut geirrt. Das ist absolut genial. Das ist extrem praktisch. Ich lade mein Handy de facto immer. Mich interessiert kein Fast Charging und kein sonst irgendwie was. Es lädt zwar tatsächlich lange, weil es liegt halt auch 24 Stunden am Tag irgendwo herum meistens. Gut, abgesehen von den 3 Stunden, die ich mich irgendwie bewege und es in meiner Hosentasche habe. Insofern, nein, G-Charging finde ich absolut genial. Ist für mich auch fast die größte Verbesserung. Und ja, ich habe mittlerweile schon 5 solche Charger und lade es halt einfach überall mittlerweile. Und dann gerne auch langsam und gerne auch, dass es ein bisschen warm wird. Meine Güte, ist okay.
Aber von wegen hat vorher funktioniert, da habe ich dann diverse Modelle, wo das eben nicht so funktioniert hat. Also bei damals noch Windows, also Lumia-Geräte, die wurden dann wirklich feuerheiß. Also da gibt es ziemlich unschöne Umsetzungen. Und auch im Samsung-Lager gab es das eine oder andere Modell, das nicht ganz so der Hit war.
Also, Mate BYD ist nicht auf dem, auf dem Mist von Apple gewachsen. Das ist nur von
nicht, das sage ich ja nicht. Das sage ich ja nicht. Ich sage nur, dass, dass es da deutlich Probleme gab bei anderen Herstellern. Also ganz so goldig war es nicht.
Meine Güte, da muss ich aber halt echt mal die Kudos in der Android-Welt lassen, die es in dem Fall früher verstanden hat, finde ich.
Ich nehme das denen ja nicht. Ich sage nur, dass es da doch deutlich Probleme gab in den letzten Jahren. Also da hat man doch ein bisschen, denke ich, auch im Hintergrund was geschraubt.
Ja, aber am Ende ist es auch total schmutzig halt. Ich meine, die haben auch hier, was weiß ich, Fingerabdruck vorher gehabt. Die haben auch, was weiß ich, hier ein rahmenloses Bild gehabt und jeden anderen Blödsinn. Ist mir doch Schnuppe, habe ich ja nichts davon, wenn es das iPhone das nicht hat.
Wenn wir gerade noch bei den Gemeinsamkeiten von den Modellen sind, das Gehäuse hat sich wieder geändert, wie der eine oder andere wahrscheinlich behaupten würde.
Ja, wir haben jetzt Glas, ne? Glas vorne, Glas hinten. Hatten wir aber auch alle schon, ne?
Beim 4, oder?
Ja.
Doch, 4. 4 Reihe.
Und im Endeffekt, bei mir sieht das iPhone aber auch schon seit irgendwie 4 oder 5 iPhones immer gleich aus. Ich kaufe eh immer die Apple-Ledertasche. Und sobald das da drin ist, habe ich die Apple-Ledertasche, die jedes Jahr gleich aussieht, mit einem schwarzen Bildschirm vorne.
Das Thema Griffigkeit, wie ist es bei dir, Jan? Es hieß ja, dass es wieder deutlich griffiger ist.
Ja, viele Leute monieren, dass das jetzige Gerät griffiger sei. Für mich persönlich nicht, weil ich vorher das diamantschwarze Gerät hatte und das angeblich ja auch schon griffiger war als das metallene, was ich mich so erinnern kann, auf Umstellung von 6S auf 7. Stimmt das auch so auf 7 diamantschwarz auf X oder 8? Jetzt ist es wurscht, weil das Hinterhäuse ist ja gleich. Hat sich für mich jetzt nichts geändert. Es schaut auch optisch, muss ich gestehen, nicht allzu großartig anders ausgefüllt. So schwarz auf schwarz jetzt. Außer, dass das Glas weniger zerkratzt ist, das diamantschwarze. Also von daher hat sich für mich jetzt nicht viel getan, was die Rückseite betrifft, gefühlt.
Also das 8er ist das Glas besser, habe ich so richtig verstanden? Oder das 7er? Wegen Kratz.
Das 7er hat, nein, das 7er ist sehr, sehr stark zerkratzt, das diamantschwarze, das haben wir ja alle gesehen. Mhm. Das 8er zerkratzt weniger stark, meinem Gefühl nach.
Gut, also ich habe mir, wie soll ich sagen, seit dem 8er jetzt wieder Hüllen. Ich habe die vorher immer nur getestet, aber nachher schnell wieder weggelegt, weil ich das nackte iPhone gern gehabt habe. Somit vom Kratzen her kann ich es nicht sagen. Gut, ist bei mir ja das 8er. Aber die Griffigkeit, ich hatte nie groß das Problem, dass das war ja vor Alu beim 6S und Konsorten. Da hatte ich nie Probleme, dass das allzu rutschig war. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen die Beschaffenheit, wie die Finger sind und wie man schwitzt oder nicht, oder?
Ich halte es wie Achim. Mir waren die Geräte schon lange zu rutschig, mir wäre auch das jetzige zu rutschig. Ich habe eine Hülle und die ist sehr griffig.
Dann ist ja gut.
Also ich würde auch sagen, irgendwie, also ich finde irgendwie die iPhones fast alle auch hässlich, ehrlich gesagt. Also die 4er-Serie fand ich super, die 6er halt auch. Also das ist halt ein Design, wie es mir auch gefällt. Aber nicht die 6er. Die 4er und die 5er. Genau. Und dann ab dem 6er fand ich Dinger hässlich. Sorry. Und dann kam das ja mit der Kamera, also mit der rausstehenden Kamera, was ich insofern im Nachhinein wieder super finde, weil wenn ich nämlich jetzt die Lederhülle nehme, dann ist die Kamera schön plan damit und finde ich super. Und ja, guck mal, jetzt könnte man auch wieder sagen, es gab ja auch schon Android-Telefone mit einer Lederrückseite.
Das LG hatte solche.
Ja, und im Endeffekt kaufe ich jedes Jahr das gleiche Telefon, gefühlt halt, wie gesagt, weil es halt echt für mich gleich aussieht, weil ich auch immer die gleiche Lederhülle kaufe.
Na gut, wobei zur Hülle hast du eine kleine Änderung, aber auf die können wir nachher dann auch eingehen. So Stichwort Buckelwahl mal.
Weil er keinen mehr hat?
Nee, weil er derweil mal keinen mehr hat, zwangsweise, ne?
Ja, klar.
Das gibt's nicht mehr. Ja, da kommen wir nachher dann.
Wie sich's auf den Akku auswirkt, genau, das meinte ich.
Vielleicht noch ganz kurz zum Abrunden. Jan, was hast du aktuell von welcher deine Hülle drauf? Oder dein Favorit?
Das beantworte ich nicht. Ich habe ungefähr 20 verschiedene Hüllen aktuell wieder, sehr viel zum Testen bekommen, auch ganz viel bei AliExpress eingekauft. Mein Favorit sind nach wie vor diese 0,3 mm 80 Cent Hüllen in ganz vielen verschiedenen Farben, mit ganz vielen verschiedenen Stickern mitunter. Ich mag die, die mag ich auch schon seit ganz vielen Versionen. Ich finde die auch sehr schön griffig. Diese ganz, ganz dünnen, wenn ihr die kennt.
Kunststoff? Ja. Oder weich? Also so weiches, weicher Kunststoff oder harter?
Nein, harter Kunststoff. Harter Kunststoff, 0,3 mm dick, ganz dünn. Da steht sogar die Kamera immer noch raus. Das ist dünner als die Kamera.
Ich hatte lang so ein 1 für das 5S, was ich damals hatte. Das war die stabilste Hülle, die ich je hatte. Lustigerweise. Die habe ich dann.
Ich kill so alle 2-3 Monate einen oder von denen ungefähr, wenn es mir irgendwo doch anschlägt. Aber bei 80 Cent Preis ist das, finde ich, total okay. Und im Büro verwende ich allerdings auch die originale Apple Lederhülle, weil es halt da besser passt und hübscher aussieht.
Ab jetzt trennen sich ja unsere Wege. Sprich, ich bin ja beim 8 Plus, beim ja alten Gerät geblieben. Die Gründe waren, oder was ich an dem Teil schätze, ist zum einen, eben nochmals wiederholen, ich komme vom 6S her, was ich sehr mag, ist, dass es wasserdicht ist, dass ich jetzt um meine Kinder herum mir deutlich weniger Gedanken machen muss, wenn mal irgendwo was Wasser aus, ein Glas umfällt oder sonst auch beim Baden oder ähnlichem. Die Kamera gefällt mir extrem gut. Da ist ja von der Hardware her beidseitig sind es unterschiedlich, oder? Oder ist die rückseitige bei beiden gleich? Zum 10, meine ich?
Nein, die Blende ist beim X ein bisschen besser, aber sie ist fast gleich, sagen wir es jetzt mal so.
Eben so ziemlich.
Ich glaube, das sind so nitpicky Details. Ja, die Blende ist beim 10 ein bisschen besser bei der zweiten Linse.
Bei mir war halt eben der Sprung vom 6S wieder mal dramatisch, was die Kameraqualität anbelangt. Unter anderem auch natürlich durch die Doppellinse, die es da jetzt drin hat. Und auch Frontkamera ist deutlich besser, logischerweise. Und das gefällt mir. Und was mir daran auch extrem gut gefällt, ist, dass es sehr, sehr schnell unterwegs ist. Also mit iOS 11, was ja da dann gleich zum Start drauf war, bis und mit 11.1, da haben sie irgendwas ein bisschen reingewirkt. Da wurde es gefühlt ein bisschen träger. Sehr schade, aber die ersten paar Versionen oder Updates war ich extrem happy, wie schnell das Teil war. Ist auch jetzt noch schnell, aber verhältnismäßig hat es irgendwie ein bisschen zurück nachgelassen.
Bezüglich Kamera werde ich euch beide nachher noch fragen, weil ihr kommt ja jetzt beide das erste Mal auf eine Dual-Kamera, ne?
Ja.
Mhm. Ja, dann machen wir das nachher beim iPhone X. Wir machen
gemeinsam. Also das erste Mal Dual-Kamera auf iOS-Seite. Ja, aber gerne nachher dann im Zusammenhang. Was ich ja euch mal in einer der News-Folgen erzählt habe, sind zwei Dinge, die mir nicht gefallen. Zum einen da habe ich ja die LED, nutze ich jeweils als Taschenlampe. Und da, wenn ich dann zu den Kindern ins Zimmer gehe, habe ich jeweils verdeckt mit einem Finger und dann war sie dunkel. Das konnte ich zu Beginn beim 8 Plus nicht machen, weil die neu 4 verbauten LEDs wurden so brutal heiß, dass ich mir richtig die Finger verbrannt habe. Das scheinen sie aber jetzt irgendwie mit einem der letzten Updates behoben zu haben, weil das Teil wird nicht mehr so heiß. Habt ihr das bei euch auch mal ausprobiert oder das Gefühl gehabt? Oder haltet ihr die Finger nicht mehr drauf?
Das ist auch für einen sehr individuellen Use Case.
Das ist ein Papa-Ding, weil eben, du gehst kurz rein, du willst nicht ein Licht anmachen. Wir haben auch kein Nachttischlämpchen oder so irgendetwas bei den Kindern.
Ja, ich bin kein Papa, ich einfach, bin raus.
Eben, deshalb. Das zweite Ding, was ich dann habe, ist auch so ein Papa-Ding. Das konnten sie nicht verbessern, aus meiner Sicht. Jan?
Ich freue mich über beide Dinge unheimlich sehr und anscheinend ist es tatsächlich ein Papa-Use-Case und ich bin wohl auch raus, weil ich Papa bin. Sag mal dein zweites, das ist der Stereo-Lautsprecher, ne?
Das ist Stereo-Lautsprecher, genau. Ich konnte kurz zu den Kindern auf dem Weg dahin noch Netflix schauen, Podcast hören, was auch immer und dann halt einfach unten den Lautsprecher zuhalten und dann kam kein Ton mehr raus und wenn ich aus dem Zimmer gehe, konnte ich den Finger wieder wegnehmen. Das geht ja jetzt nicht mehr, weil Stereo-Speaker, dann kommt mehr Sound oben aus der Muschel raus. Und da kannst du nicht zuhalten, so dass es still ist. Also ich muss jetzt gezwungenermaßen auf Pause drücken.
So, an dieser Stelle von mir an Apple, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe es gehasst, dass ich mit nur einem falschen Druck mein ganzes Handy totschalten konnte, was Sound betrifft. Ich bin so froh, dass es nicht mehr geht. Ich respektiere mir natürlich den Fall, dass man es tatsächlich mal braucht, dass es vielleicht blöd ist. Aber persönlich bin ich über diese Stereo-Lautsprecher heilfroh.
Die Lösung habe ich mittlerweile auch.
Ja, AirPods.
Genau, eben, AirPods. Vor allem, wenn meine Frau und ich gleichzeitig etwas auf Netflix schauen oder sonst irgendwas schauen, dann stören wir auch uns gleichzeitig nicht. Also ich habe die AirPods drin und sie hört über die Lautsprecher.
Ach so, ich dachte, ihr
und dann passt
euch
wieder.
Die AirPods dann.
Ach, so süß. Nee, wir sind schon seit über 10 Jahren verheiratet. Da gibt es sowas nicht mehr. Nee, ansonsten ein wirklich für mich ein geniales Update. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mir ein iPhone 8 hätte kaufen können, weil halt einfach deutlich kleiner und mir das von der Größe her deutlich besser gefallen hätte. Aber ich bleibe jetzt noch 2 Jahre auf dem alten iPhone. Ja, das war's eigentlich.
War ja jetzt kein Moment, sorry, wieso hast du dir keinen 8er gekauft? Weil das hättest du ja können, das ist ja ein kleineres. Oder meintest du hättest dir gerne einen X gekauft?
Nee. Ich hätte mir gerne ein iPhone 8 gekauft. Ja, das zum einen wegen dem Akku, weil ich mit dem, also das, der Akku vom 8 Plus ist wirklich, ich komme nah an die 1,5-2 Tage ran. Je nachdem, auch mit meinem wirklich fleißigen Nutzung. Und das ist wirklich, das gefällt mir sehr gut. Und das andere ist natürlich die Kamera. Ich habe gehofft, dass sie im 8er auch eine Dual-Kamera einbauen. Und ich habe mich halt sehr an dieses Bildstabilisierung gewöhnt etc. Da kommen doch deutlich bessere Fotos raus, als wenn das nicht drin ist.
Ja, neuerdings auch Videos, ne? Und bei beiden Linsen sogar. Das ist natürlich auch eine große Verbesserung, die auch beide Dual-Kamera-Handys jetzt haben.
Das 8 Plus wie das 10, genau. Und wieso nicht das X? Das ist das, was ich immer gesagt habe als Papa. Sind die Ränder noch sehr praktisch, wenn die Kinder das Teil mal halten. Sie kommen nicht die ganze Zeit auf den Screen. Und das andere ist einfach, ich bin immer der eigentlich neu gerne kauft, also ein Early Adopter ist, aber hier wollte ich einfach wirklich, da ist Face ID, da ist alles Mögliche drin, was ich jetzt im Nachhinein weiß, dass es gut funktioniert, aber ich wollte da nicht der erste Käufer sein, was das anbelangt.
Ist okay. Ich dachte mir nur vorher, weil du meintest, du hättest dir ja gerne einen 8er gekauft, dachte mir, na gut, da spricht ja nicht viel dagegen, hättest du ja können, rein theoretisch, ne? Rein praktisch, wenn es dir natürlich mit der Akkulaufzeit geht, Logo, da bleibt dann nur 8 Buckelball im Zweifelsfall, ja klar.
Wollen wir mal übergehen zum iPhone X. Achim, du hast dir welche Version gekauft?
Das 64 GB in Space Gray. Und im Endeffekt, ich upgrade ja jedes Jahr und eigentlich habe ich ja schon, glaube ich, auch schon mal im Geek Talk erzählt, die können wir eigentlich bei Telekom Dauerauftrag einfach einrichten. Ich nehme immer das neueste iPhone, mittlere Speichergröße, wenn dann nicht eben die kleinere, weil, kann ich ja gleich noch erklären, und das schwärzeste Schwarz. So, ja, und im Endeffekt, diesmal gab es keine mittlere, also die kleinere, weil ich muss sortieren, wenn ich irgendwie was draufpacken will. Andererseits hat mir der Sprung zu hören, zu 256, jetzt finanziell irgendwie nicht zugesagt. Auch da müsste ich noch sortieren werden, aber eigentlich muss ich eh nicht mehr sortieren, weil ich seit diesem Jahr ja auch komplett von lokaler Musik auf Streaming gewechselt bin, also eigentlich auch nicht mehr, was mein Hauptfaktor war an Platz, Musikplatz brauche, den ich da frei sortieren muss.
Sie haben die hier gekriegt, genau.
Ja, nicht nur Spotify, was wir ja der Alexa verdenken können, aber auch die Telekom mit ihrem Stream On, dadurch, dass es dann halt keine Daten mehr belastet, sprich jetzt wird auch im Auto munter gestreamt und alles. Also genau, das ist der Punkt. Ja gut, und leider gab es kein ordentliches Schwarz. Und das Silber ist vielleicht dann irgendwo dann noch ganz nett, aber ich bin halt für Schwarz. So, genau. Und ich komme halt vom iPhone 7 und benutze halt zwei, also ich habe ja immer eigentlich das aktuellste Telefon, den Vorgänger als Zweitelefon für Amerika und sonst wo. Und mein Zweitelefon war ein 6S und mein Zweitelefon ist weiterhin ein 6S, weil das 7er halte ich ja für das schlechteste iPhone seit Jahren. Und da war ich froh, dass ich das halt auch
ausmustern
konnte. Eine gute Bekannte verkaufen konnte, der ich natürlich nicht gesagt habe, dass ich das 7er für das schlechteste seit Jahren halte. Sie kam aber auch von sich und wollte das haben.
Jan, wo bist du gelandet und woher gekommen?
Von X256 Gig auch in schwarz. Ich habe mir das erste Mal das weiße oder silberne überlegt, da sie auch eine schwarze Front hat. Habe dann aber doch vertrauterweise zum Schwarzen gegriffen. Ich komme vom 7 Plus, das heißt insofern ist es auch interessant, Achim und mich hier dabei zu haben, weil wir aus völlig anderen Ecken kommen und völlig andere Zugänge haben. Als Zweitphone, da mir das 7 Plus immer zu groß war, nutze ich ein SE und das wird auch dabei bleiben. Da hat mal ein User in der Community irgendwie geschrieben, wo ich sagte, ach Gott, mir ist das 7 Plus zu groß und das SE zu klein, was sollst du nutzen? Da war das X schon vorgestellt, meinte er, ein iPhone X. Das ist ein guter Kompromiss tatsächlich. Das ist das so mein, daher komme ich und da bin ich gerade quasi.
Ich freue mich übrigens auch schon nächstes Jahr, wenn dann das X hoch 2 kommt und ich dann das X als Zweitelefon nehmen kann. Dann bin ich halt wieder glücklich, dann ist alles relativ gleich, weil, kommen wir ja gleich nochmal zu, ich habe jetzt schon Probleme zwischen den beiden hin und her zu hüpfen.
Interessant, das würde ich tatsächlich gleich gerne hören, ja. Ich nehme mal an, wegen der Bedienung und dem Home-Button, ne?
Genau.
Echt? Okay, bin ich gespannt.
Dann wollen wir ganz kurz über, wenn wir schon, ja, Bedienung, Button, Design. Es gibt ja jetzt so ein Notch.
und die netten Öhrchen. Stört mich überhaupt nicht, ich mach's kurz.
Ach, ja, auch null. Ist auch witzigerweise das erste, also witzigerweise ist das iPhone X auch wieder ein Telefon, wo ich jetzt ein paar Mal angesprochen wurde, also in Amerika, in der Lounge haben sie mich angesprochen, hier in der Kneipe, also ganz viele und ganz viele Fragen halt dann auch nach dem Notch. Achso, ich habe meinen Satz nicht richtig verendet. Das letzte Mal, dass ich auf ein iPhone angesprochen wurde, war noch damals beim allerersten iPhone. Das war dann jetzt nach 10 Jahren nochmal ein Revival. Dann hat man anscheinend was Tolles in der Hand gehabt. Oder viele Leute hatten es noch nicht gesehen, keine Ahnung. Und witzigerweise, die ganzen Leute fragen dann auch immer nach dem Notch. Und ich sage, vergisst du irgendwo. Ist halt da, macht ja auch Sinn, dass er da ist, weil wohin sollen sie mit dem Zeugs, wenn es technisch nicht geht? Aber ansonsten gehört dazu, hat meiner Meinung nach einfach designtechnisch, programmiertechnisch ein paar Probleme. Dadurch, dass halt die ganze Statusbar halt keinen Platz mehr hat. Und mir zum Beispiel jetzt heute Morgen, ich sehe halt nicht, dass der Wecker noch eingestellt ist. Das muss ich dann immer extra nochmal checken, indem ich ins Control Center gehe. Also da ist halt einfach zu wenig Platz. Und da würde ich mir, und das ist so, das akzeptiere ich halt auch. Kommt halt mit dem Design. Da würde ich mir dann einmal gerne die Option wünschen, zum Beispiel zu sagen, du, eigentlich ist mir relativ schnuppe, ob hier zum Beispiel die Standort-Location an ist oder nicht. Das Icon will ich nicht sehen, aber ich möchte gerne wissen, ob jetzt der Wecker an ist.
Also du möchtest sagen, welche Dinge das da oben drin sein dürfen.
Genau. Oder vielleicht ist mir die Uhrzeit auch komplett egal, weil ich eine Uhr habe. Dann könnte ich halt den ganzen Platz noch für ein paar Status-Icons nutzen. Das finde ich halt ganz dufte. Das ist nicht der Apple-Weg, das weiß ich auch. Aber halt auch aufgrund einfach, weil wenig Platz da ist.
Kommt der Jailbreak zurück?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die ganzen Jailbreak-Repos haben diese Tage ja sogar zugemacht alle. Ich weiß aber gar nicht, ob der Wunsch nicht so verkehrt ist, weil das wünschen sich, glaube ich, sehr, sehr viele. Ich übrigens auch. Mir ist es wurscht, ob ich im WLAN bin oder nicht. Ich bin in Österreich, ich habe auch LTE im Zweifelsfall. Oder wie stark mein Empfang ist, solche Dinge, das ist mir egal. Das ist aber halt dauerhaft eingeblendet. Ich würde mir da auch andere Sachen wünschen, zum Beispiel meinen VPN-Switch. Würde ich gerne mal sehen oder so. Oder Bluetooth an, aus. Wie auch immer. Aber sie haben sie auch mittlerweile zusammengebracht, dass du dir das Kontrollzentrum konfigurieren kannst. Das hätten wir auch nicht für möglich gehalten. Vielleicht geben sie uns ja auch die konfigurierbare Statusbar mit dem nächsten Update. Wer weiß. Ich halte es für nicht so unmöglich zumindest.
Nachdem das eben die andere Geschichte kam. Genau, das eine hat jetzt was nicht stört, das andere ist weggegangen. Oh,
nee, warte mal, wir sind noch bei den Öhrchen generell.
Ich war noch kurz was.
Genau, also wir ziehen ja jetzt hier das, also das Control Center und dann die Notifications ziehen wir ja links und rechts aus den Öhrchen runter. Was ich übrigens auch relativ eingängig finde und sinnvoll. Also ich finde gut. Und durch den Notch halt ist das ja wirklich auch physikalisch getrennt. Was für mich ganz klar ist, da ziehe ich es halt Control Center runter, da kann ich auf die Notifications zugreifen. War am Anfang nur einmal kurz verwirrt, wo denn die Widgets dann sind. Die hole ich halt von links rein. Und danach ist das für mich alles ein schlüssiges Bedienkonzept.
Grundsätzlich noch zum Notch an für sich. Ich wurde auch das erste Mal seit 10 Jahren wieder auf dem iPhone angesprochen und ich glaube tatsächlich auch auf den Notch. Ich glaube aber auch, dass die Wahl von Apple absolut richtig war. Dadurch ist dieses Gerät absolut nicht beliebig, sondern total leicht erkennbar. Und es ist ein ganz krasses Designmerkmal, dass sie auch offen angehen und sagen, embrace the notch. Und ich glaube, es war eine schlaue Idee von ihnen, weil das Ding dadurch wieder sehr ikonisch wird. Früher war das ikonische der Home-Button und so haben sie es auch selbst auf den Icons dargestellt. Wenn du jetzt auf ihre Icons drauf schaust, ist es der Notch. Sie stehen halt zu dem Ding absolut gerade raus und wenn er schon da ist, finde ich das eine gute Entscheidung, dazu zu stehen. Und er bringt schon ein bisschen was, weil eben da oben quasi die Statusleiste weg ist. Würdest du den gar nicht haben, würde die Statusleiste wieder nach unten rutschen und du würdest wieder ein bisschen was in Bildschirmhöhe verlieren. Ja, es ist nicht dringend notwendig. Ich finde ihn aber eben auch nicht so besonders hässlich. Darum bin ich ganz zufrieden damit. Die Bedienung, wie der Achim gerade sagte, so diese links-rechts gebrochene, finde ich okay. Mir ist nur das Notification Center jetzt da rechts oben zu weit weg. Das stört mich ein bisschen.
Um es mit einer Hand zu bedienen, oder?
Genau.
Also eine Handbedienung ist eh durch. Also das geht damit nicht mehr. Außer du hast halt Mordspranken, mit denen du filigran umgehen kannst.
Wie ist das generell? Neue Gesten? Die sind auch ins Blut übergegangen in dem Fall.
Ja, super. Also irgendwie nach 2 Tagen war der Drops gelutscht. Also in dem ersten Tag war ich teilweise noch ein bisschen verwirrt. Wie geht das? Weil ich mir jetzt auch keine Anleitung durchgelesen habe, logischerweise. Wie man das natürlich auch nicht
keine macht. Tutorials geschaut auf YouTube?
Dann habe ich, ich glaube, ich habe eine Sache nochmal nachgegoogelt, weil ich gesagt habe, das muss, genau, wie ich die Tasks die offenen Apps schließen kann, was ich bis heute auch nicht begreife, warum ich die nicht einfach nach oben kicken kann, wie früher, sondern erst gedrückt halten muss. Also das verstehe ich halt auch nicht. Das macht für mich auch keinen Sinn. Und das musste ich auch ergoogeln. Alles andere hat für mich auch Sinn ergeben. Also das habe ich mir halt alles, selbst wenn ich es nicht direkt konnte, mit 2-3 Mal ausprobieren, selbst beigebracht. Und danach war das halt so natürlich. Und jetzt kommt halt der Sprung wieder. Wenn ich jetzt zu einem 6er wechsle, also zum 6S, meinem Zweittelefon, was ich jetzt auch letzte Woche in Amerika wieder benutzt habe, und dann benutze ich halt beide nebeneinander halt für unterschiedliche Aufgaben auch, dass ich immer nur von unten nach oben wischen will, um das Ding zu entsperren, dass ich von unten nach oben wischen will, um die App zu schließen und dann natürlich im Notification Center lande eben beim 6S.
Das finde ich ganz lustig. Also an die neuen Gesten habe ich mich sofort gewöhnt und ich hatte überhaupt keine Probleme damit, dass der Homebutton weg ist. Ich hatte davor die Angst, dass mir der Homebutton nach 10 Jahren fehlen könnte. Ich vermisse ihn überhaupt nicht. Ich habe aber auch echt kein Problem damit, auf andere Geräte zu gehen. Irgendwie mache ich anscheinend die Steuerung an dem Gerät, das ich gerade in der Hand halte, irgendwie fest quasi. Ich habe weder am SE noch am iPad dann den Homebutton falsch verwendet oder wollte irgendwie woanders wischen und was es dort nicht gab.
Okay, das iPad ist natürlich auch nochmal eine andere Kiste, da hast du ja wirklich was anderes in der Hand.
Ja, nö, ich kenne auch schon Leute, die sagen am iPad, sie wischen da jetzt auch von unten rauf und wollen und so. Nö, weder am SE noch am
iPad. Also bei mir ist halt auch so, dass die beiden Telefone, also meine beiden Telefone ja in Anführungsstrichen fast gleich aussehen und B sind sie auch noch fast zu 90% gleich konfiguriert. Also sie haben die gleichen Apps drauf, an der gleichen Stelle und halt nur ganz wenige Ausnahmen, die dann halt zum Beispiel sehr für meinen US-Carrier, den ich benutze, damit ich den verwalten kann. Und ich habe ein aktives Google Voice drauf, das habe ich auf meinem Deutschen zum Beispiel nicht. Und genau, WhatsApp habe ich halt auch nicht, damit er nicht durcheinander kommt oder meine Kontakte auch nicht durcheinander kommen. Und habe das halt auch mit einer anderen App ersetzt. Aber sonst ist es eigentlich zu 90% gleich. Das heißt, ich gehe eigentlich an die gleichen Stellen und habe die gleichen Bewegungsabläufe, wenn ich halt beispielsweise den Tweetbot starten möchte.
Ja, und sie sind doch fast gleich groß in deinem Fall, ne? Ja, klar. Gut, das ist in meinem Fall nicht. Das SE ist wesentlich kleiner, das iPad ist natürlich wesentlich größer. Vielleicht liegt es auch daran, kann sein. Aber so, Cosmo, muss ich sagen, Homebutton weg. Ja, top. Stört mich echt überhaupt nicht. Stichwort Gesten. Achim, was hast denn du schon alles gefunden? Beziehungsweise ich gehe es mal durch, vielleicht auch so ein paar Tipps, die man sich vielleicht ein bisschen zusammenklamüsern muss. Erster großer Hinweis, und das haben viele lange nicht verstanden offensichtlich, ihr könnt am Homescreen auch alle Gesten genauso machen wie überall anders, auch wenn euch nicht diesen Home-Indicator zeigt. Immer ein guter Hinweis, um in diesen Task-Switcher hineinzukommen, da muss man ja nach oben ziehen und 0,5 Sekunden lang halten, das stört so einige Leute. 2 alternative Lösungen dafür, von quasi seitlich hineinwischen, auch wenn dieser 3D-Task-Task-Switcher nicht an ist. Oder was ich zum Beispiel immer mache, nur ganz kurz nach oben und dann nach rechts wischen, dann geht's.
Genau, auch. Das mache ich auch. Das habe ich auch von vornherein automatisch immer gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es anders gedacht war. Das ist für mich das.
Rauf und rechts?
Ja, rauf und rechts. Das ist für mich der natürlichste Weg.
Mhm. Na, eigentlich ist es gedacht, und sie zeigen es auch in dem Video so, dass du raufwischst und dann mit dem Finger auf dem Display bleibst und dann nie so genau weißt, wie lange du bleiben
musst. Ja, das ist für mich aber auch nicht natürlich. Also nach rechts irgendwie, weil dann kommt ja, du gehst ja nach oben, gehst nach rechts und dann ziehst du ja praktisch hier die Reihe an Apps auf. Das ist für mich einfach natürlich und so habe ich es halt von Anfang an gemacht.
Was auch geht, wenn eine App offen ist, ist ja unten dieser Button da eingeblendet. Wenn man auf dem links oder rechts wischt, wechselt man direkt unmittelbar in die nächste App quasi im Task-Switcher, ohne dass sich der Task-Switcher aufmacht. Das finde ich eigentlich auch ganz
schön. Finde ich super. Finde ich super, super. Und also finde ich auch super, super, wenn ich zum Beispiel auch mal zwischen 2 Apps eben kurz nur rüberwischen muss und wieder zurück. Weil man kann es ja wirklich, wenn man hält, rüberwischen, kurz reingucken in die andere App und wieder zurück, um zum Beispiel halt ein Passwort zu übertragen und solche Sachen. Und finde ich, funktioniert halt auch super. Früher die alte Variante, man konnte ja früher praktisch das Gleiche machen, indem man halt von links von der Kante gewischt hat. Bei den alten iPhones.
Mit 3D-Touch-Allerdings
quasi, ja. Was halt nie bei mir funktioniert hat. Und je nach Case genau, auch praktisch gar nicht funktionieren kann. Fair enough halt. Jetzt von unten generell hochwischen funktioniert bei manchen Cases auch sehr schwierig, wie ich das mitbekommen habe. Da bin ich ja froh, dass die Apple-Leder-Cases unten offen sind, weil das ist da natürlich der Vorteil. Aber ansonsten, der Switcher da unten finde ich super. Und manche Apps sind ja echt clever. Die benutzen den ja und ergänzen den nur ein bisschen nach links und rechts, wie zum Beispiel Snapchat.
Ganz wichtiger Hinweis allerdings, den du gerade gemacht hast, auch für die Hörer, wenn ihr euch einen Case kauft, in dem Fall schaut wirklich drauf, dass die Dinger unten offen sind. Die auf allen Seiten überstehen, auch unten, werden echt zum Killer auf dem Handy, weil ihr braucht den unteren Bildschirmrand einfach dauernd. Ja.
Genau, da haben sich einige was Gutes überlegt oder andere zu wenig.
Was es auch immer noch gibt, ist es auf diesen Indikator nach unten wischen, dann kommt einem der Bildschirm wieder entgegen. Das kennen wir sonst von den großen iPhones bisher. Das muss man allerdings in der Bedienungshilfe mal aufdrehen, dass quasi der Bildschirm so auf die Hälfte runterrutscht, damit es doch als Einhandbedienung durchgeht. Nennt sich dann auch in der Bedienungshilfe Einhandbedienung. Da wischt man auf diesen Home-Indikator kurz nach unten und dann kommt einem so quasi das halbe Display entgegen.
Ach, guck mal, das wusste ich nicht.
Frühere Doppeltap auf den Home-Button.
Das wusste ich nicht und witzigerweise habe ich sogar, glaube ich, noch vor 2 Wochen halt im Business Insider einen Bericht gelesen, dass Apple irgendwie das beste Feature gekillt hätte, also hier Clickbait-Titel natürlich. Und dann ging es darum, dass es halt nicht mehr einhändig bedienen kannst, weil genau das fehlt.
Stimmt, auch der 3D-Task-Switcher kam erst mit iOS 11.0.1 wieder zurück. Mit 11.0 war das tatsächlich nicht da, aber jetzt ist es wieder da, eben in den Bedienungshilfen einfach einstellen als Einhandbedienung und auch den 3D-Task, also diesen 3D-Touch-Switcher, den ich nie verwendet habe, den gibt's auch wieder.
Okay, dann werde ich das zumindest mal den hier runterholen, nochmal aktivieren.
Sinnige Sache. Face ID. Wer möchte beginnen?
Achim, mach mal. Ja, also im Prinzip finde ich es eine dufte Sache. Ich bin auch relativ zufrieden, im Großen und Ganzen halt so zufrieden, wie ich halt auch mit dem ersten Touch-ID war. Das funktioniert zu 80%, also funktioniert nicht zu 100%. Wie gesagt, was ich halt auch vollkommen in Ordnung finde für erste Generation. Und wo es halt nicht funktioniert, gebe ich denen den Code ein. Und das habe ich ja früher auch jahrzehntelang gemacht. Also jahrzehntelang nicht, aber jahrelang. Das geht dann, und wenn man das einfach akzeptiert hat, geht es auch klar. Genauso wie wenn man akzeptiert hat, sich drauf zu verlassen, dann fängt man nicht an, drauf zu gucken, warten, bis es entsperrt, sondern das machst du halt auch flüssig. Du nimmst das Ding einfach in die Hand, wischst nach oben und in der Sekunde, wo du da am Wischen bist, erkennt er dich halt auch. Und dann ist das halt wirklich, als ob du gar keine Sperre in dem Sinne hast, weil es einfach mit dem Finger einsperrst. Also kein Check hast in dem Sinne. Also das ist schon eine runde Sache, finde ich. Gefühlt verbessert er sich aber nicht, gefühlt verschlechtert er sich eher, finde ich. Also in den letzten 2 Wochen, finde ich, ist es eher schlechter geworden mit der Erkennung, gefühlt. Also dass ich
War das nach einem Update, wenn ich fragen darf?
Ich würde sagen, das ist fließend. Also wenn ich jetzt vorher gesagt habe, 80% erkennt er, würde ich jetzt sagen, und jetzt bin ich eher bei 75 gelandet. Ich habe halt gemerkt, dass er halt Probleme hat, wenn ich zum Beispiel im Bett liege. Ganz komisch. Im Kino hat er gar kein Problem. Also jetzt auch beides ist natürlich dunkel. Im Bett liege ich aber, im Kino sitze ich. Und ich war überrascht, ich habe jetzt seit gestern mein Auto wieder und damit habe ich wieder meine alte iPhone-Halterung, die in der Mittelkonsole in der Mitte oben an der Lüftung ist. Und da funktioniert die Attention Awareness, also dass ich, wenn ich drauf gucke, dass er mir halt die Notifications auch aufmacht, also und faktisch auch so gesehen entsperrt. Wenn ich ganz normal auf dem Fahrersitz sitze, was ich nicht erwartet hätte, weil ich dachte, okay, dafür bin ich aus dem Winkel eigentlich zu weit raus. Also, Gutes und Schlechtes, aber im Großen und Ganzen bin ich erstmal sehr happy damit.
Ja, ich schließe mit dem genauso an, mit der Achim. Es funktioniert für mich genauso gut wie Touch ID, die erste Generation. Mit dem war ich auch nicht immer hundertprozentig zufrieden, aber ganz gut. Und da trifft es genauso, da ist schon noch Potenzial für Besserungen. Ich habe sehr wohl das Gefühl, dass es dazulernt, weil am Anfang hat es mich sehr schlecht erkannt, vor allem in gewissen Situationen, in denen es mich jetzt sehr wohl erkennt. 2 Beispiele dazu. Einerseits A, mit Kopfbedeckung und oder nach dem Sport, wenn ich offensichtlich sehr fertig und sehr nass im Gesicht bin, hat er mich anfangs nicht erkannt, mittlerweile erkennt er mich. 2. Punkt, sehr individuelles Problem, das aber wahrscheinlich mehrere Leute haben. Ich bin Raucher, mit Klimmstängel im Mund hat er mich anfangs nicht erkannt, mittlerweile weiß er offensichtlich, dass ab und zu da auch so ein komisch weißes Ding in meinem Mund ist und dass das auch zu mir gehört irgendwie leider. Und dann sperrt es mir auch mit Zigarette, das war am Anfang ein bisschen sehr nervig.
Okay, bei mir kommt er übrigens super klar mit Brille ohne Brille, mit Kappe ohne Kappe und mit Bart ohne Bart. Also das sind halt die Varianten, die ich anbieten kann. mit Bierflasche funktioniert nicht. Also mit Bierflasche am Mund am Trinken. Wenn ich dann halt auch nochmal ein Laster mit reinschmeißen kann. Aber sonst halt habe ich, also da gefühlt halt auch, was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Also das ist rund bei mir.
Wo es ein großer, großer Vorteil wird, glaube ich, jetzt ist im Winter, weil gerade das Siemener hatte keinen echten Button mehr. Das heißt, er musste irgendwie mit echter Berührung arbeiten. Da halfen dir ja auch diese Touchscreen-Handschuhe nicht viel, um dann den Code überhaupt mal eingeben zu können. Und da ist es jetzt, finde ich, eine große Verbesserung, weil ich nehme das halt auch mit Handschuhen in die Hand, swipe nach oben und bin in meinem Handy drinnen und habe überhaupt kein Problem wegen Winter, Handschuhe, sonst irgendwas. Und mit Haube ist das auch überhaupt kein Thema. Der kennt mich einfach gerade jetzt im Winter, großer Fan von Face ID, da war Touch ID viel schlimmer, finde ich.
Touch ID hat ja, wie ihr beide gesagt habt, bei der ersten Generation auf dem zweiten rechten ein Speed-Dings gehabt. Also es war deutlich schneller in der zweiten Generation, in der dritten dann ja auch nochmals. Ist Face ID langsam? Oder passt das bei euch? Auch, dass man jetzt, man muss ja mehr machen als nur den Finger draufhalten. Man muss ja schauen, hochziehen.
Ja, aber wie gesagt, wenn das halt zum Entschwärmen benutzt, dann ist es halt in dem Prozess, wie du es hochziehst, was ja dann auch eine Sekunde dauert mit dem Finger oder Dauer X halt. Und dabei funktioniert das. Das ist dann schon rund. Ansonsten, wenn er halt dir praktisch ein Passwort ausfüllt oder One Password entsperrt, dauert länger als Touch ID. Als ein Fakt. Aber als ein Fakt umgekehrt, die Transaktion dauert nicht so lange, weil es halt schneller geht und ich nicht aktiv den Finger unten draufsetzen muss.
Du musst dich den Finger nicht bewegen.
Ja, ich schließe mich dir ganz genau an. Ich habe das Ding ausgemessen, es ist langsamer als Touch ID, aber in Realität fühlt es sich einfach überhaupt nicht so an, weil es wurscht ist. Ja. Ich mache das Handy einfach auf, indem ich nach oben wische und alles andere passiert nebenbei. Ich brauche da nicht groß was tun. Ganz im Gegenteil, im Idealfall wirkt dieses Ding so, als wäre es nicht da. Und das hat Touch ID bei mir nie geschafft. Ja. Einfach allein auch durch die Aufforderungen, die es immer hatte, von wegen, mach mal Touch ID, damit ich da eben draufgreife. Jetzt macht er das zwar auch, zeigt mir kurz dieses Face-ID-Ding an, noch bevor
genau, aber das Gesicht ist sofort kann, da.
Ich auch nichts tun muss, ist es entsperrt, genau. Also von daher, gefühlt ist es sogar ein bisschen benutzerfreundlicher als Touch-ID, auch wenn es ein bisschen langsamer ist. Was mich aber übrigens irre nervt, das Ding geht nicht im Querformat und das ärgert mich dermaßen.
Hast du es viel im Querformat in dem Fall?
Ja.
Siehst du, und das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich nie wüsste, wo ich das im Querformat entsperren sollte.
Das ist, schaust du Netflix, schläfst du ein und willst es dann wieder quer entsperren, oder?
Ich?
Ja, eben, wie kommst du auf...
Und auch im Spiele sind es Hochformat, weil Pokémon Go, viele meiner Spiele sind Querformat, da kann schon mal passieren, dass man irgendwie 2 Minuten wartet, bis irgendwas in einem Game passiert ist, das iPhone jetzt sperrt sich ja sehr schnell, was mit dem Display zu tun hat, da kommen wir dann auch ganz gleich drauf, ist ja auch okay, aber ich kann es im Querformat dann nicht einfach wieder nach oben swipen, sondern muss einmal das Handy quasi wieder drehen, Face ID und dann wieder retour, das nervt mich tierisch und Face ID könnte es aber auch, also ich hoffe, die machen das jetzt bald frei, weil die Kamera kann Face ID auch im Querformat, 100%ig, ja. Das siehst du in Magic Kit bei der Apple App ziemlich ganz gut drinnen. Sie müssen es halt nur freischalten und auf das hoffe ich echt, weil das geht mir echt tierisch.
Oder muss man ein paar Spiele dir raussuchen, wo ein bisschen mehr Action ist.
Oder mehr Hochformat wie Pokémon. Ne?
Ja.
Eines von beiden, genau. Wo ihr aber täglich ganz viel drauf schaut, ist dieses neue Display, was jetzt auf OLED basiert. Auf der OLED-Technologie.
Ja, machen wir es kurz, wir schnacken eh schon so lange. Ist ein wunderbar tolles Display, das ohne Frage, ich finde jetzt keine so krasse Verbesserung darin, muss ich allerdings ehrlich gestehen. Also was cool ist, ist das Design quasi, dass es jetzt so groß ist, ein großes Display in ein kleineres Gehäuse passt. Das ist schon toll, aber das hat dann nicht per se was mit OLED zu tun, sondern das ist mal Display an sich. Das finde ich natürlich super als jemand, der vom Plus kommt und dass es trotzdem ins kleinere Gehäuse geht. Für mich dadurch tatsächlich der perfekte Kompromiss so quasi, auch wenn ich ein bisschen weniger sehe als auf dem Plus, weil die Skalierung dazu schlägt. Um das mal so nebenher kurz einzuwerfen, die Display-Technologie an sich fühlt sich jetzt, muss ich gestehen, für mich nicht so viel toller an. Den erweiterten Farbraum hatte ich schon am 7er. Dass jetzt irgendwie super Retina statt Retina ist, ist für mich, ich merke keinen Unterschied, muss ich fair deshalb sagen. Und wenn, dann ist auf jeden Fall nicht so wie der Sprung von Nix auf Retina nicht damals. Der war ja sehr krass, der von Retina auf Super Retina tut nichts für mich. Was sehr stark auffällt, ist dieses, ich weiß wieder nicht,
True Tone?
Dieses Farbenumfeld True Tone. Das liebe ich schon seit dem iPad 9.7, also seit 1,5 Jahren jetzt. Das gefällt mir da auch wieder sehr gut. Vielleicht wischt das aber sogar ein bisschen den OLED-Vorteil weg, weil dadurch die Farben halt sehr oft nicht so flashig wirken, wie sie könnten, weil True Tone die wiederum Ausweis abgleicht quasi. Gutes Display waren sie aber vorher auch schon.
Und genau, und deswegen sieht das Display gefühlt wie das alte Display aus, finde ich. Also ich habe jetzt auch keine super Augen, muss man dazu sagen. Also das ist halt ein Top-Display. Also, aber ich sehe jetzt nicht den Riesensprung. Also dass das jetzt heller, intensiver ist oder der ganze Punkt halt, was halt auch dann durch True Tone dann wieder rausgehebelt wird. Ansonsten ist es halt einfach schön, dass du halt ein komplettes Display hast.
True Tone, das hat ja das 8 Plus auch, das 8er nehme ich an, glaube auch, da bin ich nicht ganz sicher, hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, die ersten 2-3 Stunden, Aber als ich mich daran gewöhnt hatte, ich immer wenn ich auf das 6S zurückgehe oder auf das 5S, ist ziemlich anders. Also mir gefällt True Tone, dass das jetzt hier auch auf den Smartphones integriert wurde.
Ja, also im Endeffekt mich, wie gesagt, gefühlt tangiert es mich nicht großartig. Ich weiß, dass es da ist, aber es ist jetzt weder, dass ich das toll finde, noch, dass es mich stört.
Hast du, Achim, früher angehabt, dass es automatische Helligkeit Einstellung machen soll, oder hattest du das nie aktiviert?
Doch, hatte ich immer.
Das hatte ich bei mir nie aktiviert, weil ich gefühlt immer das Gefühl, also weil ich das Gefühl hatte, dass es zu langsam reagiert. Bei mir ist aufgefallen, also vom 6S auf das 8S, dass der Wechsel extrem smooth ist, dass es wirklich sehr schnell ändert und sich extrem gut anpasst. Du hast da in dem Fall keine Unterschiede gemerkt?
Nö.
Gut, du kommst ja auch vom 7er. Ja. Du hast keinen größeren Schritt gemacht, was das anbelangt.
Nö.
Hast du irgendwelche Nachteile am Display nicht?
Nö.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch über zu der Kamera, oder?
Genau. Ja. Und also auch bevor wir dann gleich einsteigen halt, also bei der Kamera, ich bin ähnlich wie beim Display, sorry. Ich sage, ja, ist halt wie vorher, finde ich, gefühlt. Macht halt Fotos. Ich gebe mir halt auch ehrlich gesagt mittlerweile in den letzten Jahren immer weniger Mühe bei Fotos. Wenn ich dran denke, mache ich noch HDR an und fertig aus. Ja, mein Gott. Macht halt Fotos. Dualkamera, ich habe noch keinen Unterschied großartig gemerkt. Ich gebe mir halt auch nicht die große Mühe und habe es jetzt auch nicht intensiv getestet.
Ich wollte gerade sagen, obwohl du von Nicht-Dual auf Dual gewechselt hast, Eben. Also diese Bokeh-Effekt und so weiter, mit dem spielst du nie groß?
Ich spiele mit gar nichts groß.
Spannend.
Wie ist es bei dir, Martin? Du bist ja auch das erste Mal auf einer Dual-Kamera.
Ich hatte ja eine Dual auf meinem, oder habe es immer noch auf dem P9, und ich war da schon begeistert von der Möglichkeit eben mit Bokeh-Effekt, und ich spiele ganz gerne damit, Fotos damit zu machen. Zum einen von meinen Kindern, weil dann muss ich weniger aufräumen in der Wohnung, man sieht weniger schnell, dass außenrum ein Puff ist. Nee, Quatsch. Mir gefällt, also vor allem vom 6S auf das 8S ist ein Riesensprung, was die Kameraqualität anbelangt. Und ja, ich nutze die Kamera doch auch öfters für Food-Fotos und so weiter. Und da hat es auch deutlich am Abend bei weniger Licht ein viel guter, also viel, viel besseres Ergebnis, wie ich finde. Aber ich bin auch kein Profi-Fotograf, weit daneben. Aber es unterstützt mich deutlich besser als das letzte.
Das heißt, Dual-Kamera bedeutet für dich vor allem Bokeh?
Nicht unter anderem. Was ich nicht brauche, ist die Zoom-Funktion, weil wenn ich was zoome, dann nachher am Rechner beim Bild bearbeiten, wäre bös gesagt, beim Ausschneiden vom Umfang.
Ja, das ist ganz lustig. Also ich komme ja schon von der iPhone Dual-Kamera quasi und hatte ja auch ein P9 oder habe immer noch ein P9. Und ich mag dieses Doppelzoomen extrem gerne, weil ich endlich mal einen vernünftigen Zoom auch in der Hosentasche habe, weil den digitalen kannst du halt vergessen. Ich bin aber genauso wie Achim offensichtlich, mich interessiert dieses Bokeh, Studio Lightning und den ganzen Quatsch überhaupt nicht. Das habe ich zweimal ausprobiert und dann hat es sich, und ich werde es auch jetzt mit dem Studio Lightning genauso haben und dann nicht mehr ausprobieren und fertig. Was aber halt lustig ist, weil es ist offensichtlich von Nutzer zu Nutzer krass unterschiedlich. Meine bessere Hälfte hat jetzt quasi das 7 Plus geerbt und hat sich die ganze Zeit schon wie irre auf diesen Portrait-Modus gefreut und hat in 2 Wochen jetzt effektiv mehr verwendet als ich in dem ganzen Jahr. Also da ist anscheinend wirklich von Nutzer zu Nutzer irre unterschiedlich. Von daher, ja, Kamera finde ich auch geil, aber für mich hat sich jetzt de facto nicht wirklich viel getan, außer, dass ich in 4K mit 60 FPS filmen kann, das freut mich sehr.
Die Filmgeschichte, da haben sie einigen anderen Smartphones viel voraus, genau. Das merkt man dann auch beim Ergebnis. Portrait Lightning, Achim, genutzt, schon ja, mal rumgespielt?
Rumspielen, keine tollen Ergebnisse gehabt. Weil im Endeffekt, also jetzt hier mit dem schwarzen Hintergrund, was man dann ganz toll findet, wie im Studio, was ja eben dann nicht so ist wie in der Keynote, mal eben zack und du zufte, sondern halt, ja, da musst du dir auch immer noch trotzdem Gedanken machen und die vernünftig platzieren, damit auch ein vernünftiges Ergebnis rauskommt. Also es ist ja nicht so, dass gezaubert wird.
Das ist nichts für Schnappschüsse, genau. Ich habe die ersten 3 Mal im Bereich Schnappschuss das gemacht und daneben das Ergebnis auch nicht so weltbewegend gewesen. Wenn man es dann doch ein bisschen gezielter macht, dann funktioniert es auch besser. Nicht gut oder nicht super gut, aber besser. Aber seither nicht mehr groß genutzt.
Nö.
Jan? Auch nicht, ja?
Ich habe schon dreimal ausprobiert, damit hat sich's.
Aber Animojis. Ich habe eines bis jetzt bekommen vom Jan. Irgend so ein Einhorn.
Eines von drei, das ich verschickt habe und damit hat sich's auch wieder. Ich finde das alles Quatsch und vor allem geht's mir auf die Nerven, dass das in iMessage gekoppelt ist. So ziemlich. Ich weiß, ich kann das exportieren und da und dort und weiß ich was alles, aber das ist alles Arbeit. Und wenn ich mir mit so einem Blödsinn eins schon mal nicht mache, dann Arbeit und damit ist das Thema für mich nach drei Tagen wieder sofort gestorben gewesen. Und ich habe das damals auch nur geschickt, weil ich dich ärgern wollte und nicht, weil ich das so geil fand, um es ehrlich zu sagen, weil ich dir das halt zeigen wollte quasi.
Ach, geärgert hast du mich nicht. Ja, mit normalen Emojis kann man mich.
Das war halt so unter Technik, nur so ein hier guck, da hast du ein erstes Emoji, das war ja auch gleich irgendwie am ersten Tag, innerhalb der ersten Stunde ungefähr. Und that's it, ja. Interessiert mich halt auch so richtig gar nicht.
Achim, ich hab noch nicht mal was hast du verschickt. Schon?
Ich habe nur einmal eins ausprobiert, habe das gezeigt und habe es noch niemals verschickt.
Gleich im Kasten gelassen. Mhm. Gehen wir von der Kamera weg oder möchten wir noch zu der Frontkamera was sagen?
Ich muss da nichts zu sagen. Also für mich ist die gleiche Antwort wie bei der Rückkamera. Gefühlt ist das alles irgendwie für mich gleich. Für meine Schnappschüsse und Selfies und die ja eh hinterher noch auf Instagram Filter kriegen und fertig aus.
Mein iPhone sagt, dass ich in den letzten Jahren, wo er das selbst rausgruppiert, ich weiß nicht, wie viele das sind, 4 Selfies gemacht habe. Also ich glaube, das ist die Antwort darauf. Die Frontkamera ist mir sowas von wurscht.
Selfies ist das eine, das andere ist natürlich dann, wenn du Skype-Konversationen oder ähnliches FaceTime machst, solange die, wie sagt man, die Internetleitung gut genug ist, siehst du auch deutlich mehr dadurch.
Der andere deutlich mehr.
Also der andere, wenn beide es haben, genau.
Der Vorteil ist, dass Telefonieren dazu da ist, um nicht sich sehen zu müssen.
1145 Selfies. Ein paar mehr.
Offensichtlich.
Die Leistung von eurem neuen Telefon. Jan, zuerst mal.
Kurzfassung, krass. Mehr kann ich nicht sagen. De facto hat das Ding mehr Leistung als mein MacBook Pro mittlerweile. Das kommt in einem Geekbench-Score auf über 11.000 Punkte. Zeigt, dass Apple sicherlich Ambitionen hat, solche Chips auch irgendwo in den Notebooks einzubauen und das mit Recht. Die Leistung ist irre wahnsinnig. Es ist ein 6-Kerner, 2 Performance, also 2 Low-Cores, 4 Performance-Cores. Erstmal können sie alle 6 einschalten. Viel Technikgewische. Was heißt das jetzt in Realität? Ja, einfach krass schnelle Leistung. Und die spürt man, finde ich auch. Und das ist für mich so der Hauptpunkt. Hauptpunkt ist falsch. Es ist so eines der 3 Hauptdinge, aber das können wir vielleicht im Fazit noch mal kurz eingehen. Alle Leistung ganz, ganz krass.
Achim?
Also ich bin, glaube ich, der langweiligste in der Runde gefühlt. Es hat sich, also gefühlt hat sich viel geändert, weil das iPhone 7 halt so schlecht ist. Aber jetzt, wenn ich halt auch, wo ich jetzt halt unterwegs war und dann das, wie gesagt, das 6S benutzt habe, parallel dazu, das so riesige Quantensprünge merke ich da nicht. Was aber auch faktisch einfach daran liegt, dass die Sachen, die ich nutze, auch diese Quantensprünge gar nicht brauchen und abbilden können. Das ist genauso, also gleiche Logik, wo ich sage, brauchst du einen neuen Rechner kaufen? Nee, brauchst du nicht, wenn du nur surfst und ein Word-Dokument in der Woche bearbeitest. Also, es ist schon, also
pass auf, da macht's nicht so viel aus.
Die Bedienung schon echt, also fix, also dass er halt hier, wenn du Touch machst und all sowas, das ist gefühlt auch viel, viel mehr, also der Amerikaner sagt snappier. Ich weiß nicht, wie man das, also responsiver, schneller gefühlt, was ja auch daran liegt, dass sie halt diese Frequenz, diese Abtastfrequenz ja erhöhen dann, wenn du mit dem Finger drauf gehst. Hängt natürlich auch mit der Leistung zusammen, aber ansonsten mache ich mir da, glaube ich, seit 2, 3 Generationen schon wenig Sorgen.
Dass du zu wenig Power hättest. Mhm. Ich habe ja am Schluss von meinem iPhone 2 Punkte genannt, die mir nicht ganz so gut gefallen, auf sehr, sehr hohem Niveau. Wie ist das bei euch? Was habt ihr für 2 Punkte? Ich meine, bis jetzt, so viel ich rausgehört habe, seid ihr ziemlich zufrieden mit dem Teil, oder?
Genau, also ich bin halt sehr, sehr zufrieden. Also ja, es ist eh immer, hier ist ja das beste iPhone, wo es gibt. Außer das 7er. Von daher, das ist ein super Teil, bin super zufrieden. Wie gesagt, das ist ja alles natürlich, also, und das fand ich ja, deswegen bin ich auch so zufrieden, weil es halt diese ganze Bedienung, was ja eigentlich eine komplette Umstellung theoretisch ist, so natürlich war, wo ich denke, ja, die haben sich Gedanken gemacht, weil so bedient ein Mensch anscheinend so ein Ding relativ natürlich, auch zumindest ein Mensch wie ich,
Von daher super, super zufrieden. Es hakt dann eher bei den ganzen Apps, die nicht entsprechend optimiert sind für den Screen oder für die Bedienung.
Da der Achim nur eins genannt hat, darf der Jan jetzt drei Dinge. Ganz kurz.
Genau, wenn ich jetzt über die Apps hier meckere, bin ich aber auch halbwegs entspannt, weil genau den gleichen Mist hatten wir, als wir von der Vierergröße auf die Fünfergröße gewechselt sind.
Und auf die Plusgröße.
Gut, das habe ich hier halt nicht mitgemacht. Das
hast du nicht mitbekommen, weil du nirgends hattest, genau. Aber da hatten wir genau den gleichen Zirkus. Gut, dann schließe ich gleich an. Ja, erster größter Bauchwehpunkt sind auch die App-Größen. Die nicht optimiert sind, sind einfach Mist. Dafür kann keiner was, da müssen Entwickler nachgreifen. Das tun sie auch, das passt schon. Was mich noch stört, das hatte ich vorher schon, Face ID im Querformat hätte ich echt irre gerne. Ansonsten muss ich jetzt echt sagen, und diesmal meine ich es tatsächlich so, das ist das beste iPhone, das ich definitiv je hatte. Es fühlt sich für mich wenig nach Zukunft an, also dieses oh, völlig neue Wahnsinn, aber es fühlt sich einfach richtig an. Apple baut das Ding und entwickelt das Ding seit 3 Jahren, seit einem Jahr ist das angeblich feature-locked und genau so gesetzt, dass es so auszusehen hat. Sie haben es richtig gemacht, Hochachtung, merkt man halt auch, dass iOS schon sehr stark in diese Richtung entwickelt wurde. Viele Dinge von iOS funktionieren besser auf dem Ding ohne Homebutton als vorher mit Homebutton. Das wirkt sehr, sehr, sehr durchdacht. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ja, ich kann echt wenig meckern.
Du glaubst nicht, dass das iPhone der nächsten 10 Jahre so ausschauen wird wie das 10?
Doch, das glaube ich schon, aber es hat für mich nicht so dieses, wie Sie sagten, so dieses, so, jetzt ist Zukunft. Nee, es ist ein iPhone und zwar das 10. in der Zahl fertig. Das ist nicht so ein großer Riesenbruch, wie Sie es mir verkaufen wollten, gefühlt für mich. Es fühlt sich immer noch an wie ein iPhone, es sieht auch noch ziemlich so aus wie ein iPhone und es bedient sich de facto auch noch wie ein iPhone, auch wenn sich ein paar Paradigmen geändert haben, aber das haben sie jedes Jahr, das haben sie auch schon mit dem 7er, als der Homebutton nicht mehr physisch war.
Das ist doch die Magie dahinter, dass du es gar nicht merkst, dass es so deutlich anders ist.
Dann ist es ja okay, aber sie sagen mir so quasi, dass es jetzt der große Sprung in die nächste Dekade ist. Ich glaube schon, dass es tatsächlich ist, aber es spürt sich jetzt nicht so krass an, was ich aber eher positiv finde als negativ. Ja? Mhm. Was mir tierisch auf den Nerv geht, und das muss man an der Stelle halt leider auch sagen, iOS 11 ist definitiv das lückrigste, schwächelndste, schlechteste Betriebssystem, das sie je ausgeliefert haben. Zwar mit den besten Feature-Ideen, aber mit der schlechtesten Implementierung. Und ihre Softwarequalität muss gehörigst besser werden. Da kann man nicht viel dagegen sagen. Da muss Apple echt fest aufpassen. Die letzten Wochen, was Apple iOS 11 Updates betrifft, waren übel. Dafür können wir das Gerät nichts. Da muss halt die Qualitätssicherung wieder stimmen, endlich.
Du fällst ja in jedes Loch rein. Also jede Lücke, die es gibt und jeder Fehler, den es gibt, hast du, machst du mit, Jan. Wie ist das bei dir, Achim? Findest du das 11er so lückenhaft, so brutal schlecht?
Nö, ich finde das genauso.
Außer, dass fleißig Updates kommen?
Das kriege ich ja kaum mit. Also. Ich finde das halt genauso gut wie das 10er. Das 10er fand ich auch sehr hakelig am Anfang. Da hat er also einen kleinen Haken hier oder da, aber gefühlt finde ich das jetzt nicht so wild. Also da bin ich fein mit. Ich würde nochmal auf die Apps zurückgehen. Ich kann gut damit leben, wenn ihr die App nicht updaten. Und dann finde ich das sogar teilweise sogar noch ganz witzig, weil du das Retrofil hast, weil du dann halt, dann sieht es halt aus wie das alte iPhone, weil du halt oben und unten schwarzen Balken hast. Was ich ganz schlecht finde und was jetzt in den letzten 2 Wochen, finde ich, verstärkt war, dass die halt einfach ein 10er-Update rausrotzen, wo halt dann die Anzeigen halt oben am Notch irgendwie abgeschnitten sind auf einmal, weil sie halt den Bildschirm einfach hochgeblasen haben. Oder, was ich halt extrem schlimm fand und auch, also ich kann das halt bei so kleinen Klitschen eigentlich auch nicht verstehen, aber da fällt mir vielleicht noch einfacher, das zu akzeptieren, wenn da halt so eine Ein-Zwei-Mann-Bude dran rumfrickelt. Aber hier die Google Maps kann ich ja nicht mehr praktisch in den normalen Screen reinwechseln, also in den Splash-Screen, weil wenn ich von unten hochwische, macht er mir unten das Navigationsmenü auf. Und erst dann, also kann ich hochwischen, zumindest bei mir.
Also da ist noch Nachholbedarf. Ist das nur bei der Maps-Geschichte oder auch bei den anderen Google Apps? Bei der
Maps-Geschichte halt. Also wenn ich halt wieder normal den Startbildschirm will und der Navigation bin, dann macht er mir diese Zusatznavigationsinfo raus und dann muss ich halt nochmal hoch. Und das finde ich schon echt schlecht von Google dann.
Da kann ich jetzt als Entwickler, also als jemand, der zumindest so eine Developer-Lizenz hat, mal ein bisschen Einblick geben. Es ist auch absolut nicht notwendig. iOS macht im Simulator und bei der Programmierung der App auch fürs 10er schon ganz klar, Achtung, hier ist Safe Zone, weil hier ist mein Ding zu bedienen, ja. Das muss nicht sein. Google Maps macht es ganz schlecht. Telegram macht es übrigens auch ganz schlecht. Wir blenden einfach unten mit, also da überblendet dieser Balken quasi einfach alle diese typischen Auswahldinger da, ne? Diese Icons, wo ich dann quasi jedes Mal irgendwie ein Icon mit erwisch. Die haben allerdings jetzt am Wochenende auch endlich ein Update gebracht, wo sie eben diese Safe Zone endlich einhalten, aber grundsätzlich Entwickler könnten das sehr einfach, die müssten halt nur mal wirklich reinschauen. Aber Apple kommt ihnen da diesmal sehr, sehr, sehr entgegen mit diesen ganzen, ja, Safe Zone-Geschichten.
Wenn man sich drum tun würde.
Also hier die.
Ja, sie tun es offensichtlich, weil sie machen nicht automatisch auf 10 in die Höhe, du musst das schon wollen, ne? Und wenn du das willst, wirst du auch darauf hingewiesen, dass du Safe Zones verlässt. Also die müssen schon absichtlich blöd sein wollen diesmal.
Ja, Achim, du wolltest ja noch was also sagen?
Facebook ist auch total buggy. Da habe ich oben in den Hörnchen auch teilweise Anzeigefehler drin. Instagram war ja kaum nutzbar, auch von der Performance her. Also sowas von schlecht. Also wenn ich auf die Kamera-Roll zugreifen wollte, um was hochzuladen, eine Story, nicht, fast praktisch nicht nutzbar. Das Pokémon Go-Update ist auch an Schlechtigkeit nicht zu überbieten. Also einfach irgendwie Bilder größer gemacht, dann sind die abgeschnitten und haben irgendwie einen Filter drüber gelegt, der unten aber auf einmal aufhört, weil sie den Filter eben nicht vergrößert haben, sondern nur den Bildschirm. Also auch sowas von Stiftung, wie gesagt, von großen Playern. Andererseits, dann gibt es halt solche Sachen wie Snapchat, die ja ganz clever sind und unten mit dem Home-Strich halt sogar spielen und dir noch anzeigen, dass du nach links und rechts gehen kannst, indem sie den halt auf dem Bildschirm dahinter erweitern, der halt keine richtige Funktion hat, aber so nur eine Anzeigefunktion, wo ich dann sage, ja, das ist clever gemacht und durchdacht.
Lustigerweise gibt es ähnliche Probleme, wie ihr mit dem 10 habt, auch mit dem Vorgängermodell, also eben 8 Plus in meinem Fall. Ich nehme an, Achim, du hast es auch beim 6S und Jan gesehen. Gewisse Apps haben nach dem Update auf 10 so komische Verteilung plötzlich, dass die Button irgendwie übereinander lappen oder sowas. Das hatten wir damals auch, wo es plötzlich die Plus gab, wo es dann da Updates gab, dass sie dann auch bei den alten Apps quasi nochmals nachbessern mussten, weil irgendwas nicht mehr ganz stimmte.
Ja, und ich glaube, das ist für Entwickler jetzt auch nicht so ganz leicht, weil du hast jetzt halt wirklich 3 Size-Classes alleine iPhone schon, die du irgendwie unterstützen musst. Und du musst sogar teilweise noch alte mit irgendwie führen, weil die dann wiederum für diese Dual-Screen-Geschichte vom iPad notwendig sind. Also so schwer, wie sie es jetzt hatten, hatten sie es nie. Wobei, ich bin dabei Achim, und das kann man vielleicht ja als Tipp mitgeben, falls ein Entwickler mir zuhört, lieber kein Update machen, bevor er eins macht, das nachher schlecht klappt, weil ich habe auch lieber eine alte Retro-App mit Balken aktuell, als eine neue, die gar nicht mehr funktioniert.
Habt ihr irgendwelche Wünsche an das iPhone X, keine Ahnung, hoch 2, was das, wie Drachen vorhin nannte, kommen wird? Ist ja schon bald da. In 9 Monaten? Nee, 10. Doch, 10 Monaten.
Ja, im Endeffekt halt irgendwie Face ID Version 2. Einfach schneller, bessere Erkennungsding, also Erkennungsquote oder wie man es halt nennen will. Dann bin ich halt fein.
Jan?
Dito und ein 10 Plus für mich.
Also noch die große Version.
Ja, sie haben jetzt quasi ins kleine Gehäuse das große Display hineingedrückt. Das finde ich sehr schick. Ich hätte jetzt gerne im großen Gehäuse ein noch größeres Display. Ob ich es dann kaufe, weiß ich gar nicht. Ich würde es einfach nur mal gern sehen. Vielleicht ist es jetzt auch der gute Kompromiss für mich. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber ich würde es gerne mal sehen und ich hätte gerne die Wahl. Wieder.
Das ist das, was ich ja dann hoffe, dass wenn in 2 Jahren dann ein nächster größerer Schritt kommt, dass das Kleine auch so gut ist wie das Große. Einfach kleiner. Dass sie da nicht so große Abgrenzungen machen von der Hardware.
Und ich habe es ja jetzt gerade 10 hoch 2 genannt, aber ich würde jetzt erstmal wieder davon ausgehen, dass Apple wieder hier ihre eher Modellpflege macht, also so ein 10S, wenn wir mal in dem Apple-Jargon bleiben. Und deswegen würde ich dann halt auch eben nicht fürs 10S oder hoch 2, sondern fürs 11er erwarten. Da würde ich mir wünschen, dass das Display wirklich über die Ecke noch so leicht gebogen ist. Das heißt, wenn ich das in meine Lederhülle reinpacke, dann sehe ich halt auch nicht mehr den kleinen halt Mini-Rand, den es immer noch gibt.
Also so wie bei Samsung, es ist schön nach unten.
Ja, aber rundherum, ja. Ne?
Meine Prediction ist, nächstes Jahr sehen wir ein X Plus und ein iPhone 9 und in 2 Jahren sehen wir dann das iPhone 11 und das ist dann alles auf einmal, dann stoßen nämlich die Linien auch wieder aneinander und wir haben diese blöde Zahlengeschichte weg und in 2 Jahren können sie dann vielleicht auch das untere Ende quasi das mit dem alten Design auflösen und dann ist wieder alles schick. Mal so meine Vorhersage.
Wir werden sehen. Genau. Dann würde ich mich doch gerne bei euch beiden bedanken für die Erfahrung, die ihr jetzt schon, wie alt ist das Teil eures? 1,5 Monate?
Monat.
Ein Monat, ja.
Relativ genau.
Alt sogar. Ist. Anfang, stimmt ja, 3. November haben sie ja begonnen mit Ausliefern.
Ja, und die Aufnahme ist jetzt 4. Dezember.
Genau, somit hätten wir das Datum auch mit drin. Besten Dank, Achim. Jan, vielen herzlichen Dank an dich.
Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden. Vielen herzlichen Dank an Apple, dass sie mir die Vorlage für so tolle Gadget-Sendungen geben.
Achim, ja. Dankeschön an dich.
Ja, danke in die Runde und danke an die Zuhörer.
Und wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Hört mehr Geek Talk.